Lasst mich beginnen mit zwei Vorschlägen, wie man Einkommen definieren kann. Bevor ich meine Vorschläge bringe, bitte ich euch zunächst einmal schriftlich festzuhalten und auf einen kleinen Zettel vor euch, wie ihr denn Einkommen definieren würdet. Ich vermute mal, da wird jetzt zum Beispiel stehen, das ist das, was man für seine Arbeit bekommt. Die sagen, ja, muss vielleicht mal überlegen, dass man ja auch Geld verdienen kann, indem man ein Unternehmen hat und da verdient man dann nicht unbedingt nur Arbeitseinkommen, sondern auch Gewinne oder so etwas. Oder dass man was vermietet, Gewerberäume, oder dass man eine Immobilie vermietet zum Wohnen, dann bekommt man ja auch was dafür. Das ist ja auch vielleicht ein Einkommen. Jemand anderer von euch sagt, ja, das ist der Gewinn, den man hat. Dann sage ich, okay, wenn wir jetzt Gewinn sehen als einen Überschuss dessen, was ich an Einnahmen erziele, über das, was ich aufwenden muss, um die Einnahmen zu erzielen, dann deckt sich das mit dem, was die Steuer zum Beispiel aussagt, die Einkommensteuer. Ja, die definiert das auch immer so, die sagt, du erzielst meinetwegen mit deiner Arbeit so und so viele Einnahmen und davon darfst du abziehen, was du an sogenannten Werbungskosten hattest, das heißt an Kosten, um deine Einnahmen überhaupt erzielen zu können, die also eng mit dem Beruf verknüpft waren. Also das heißt Mittagessen, Frühstück und sowas zählt nicht dazu. Und die Differenz zwischen diesen Einnahmen und den Werbungskosten, das ist das, was ich als steuerpflichtiges Einkommen betrachte und worauf ich meine Steuersätze anwende. Das sind also solche verschiedenen Definitionsmöglichkeiten, die wir haben für Einkommen. Ich stelle euch jetzt mal die vor, die ich verwendet habe. Ich sage gleich vorweg, das sind die größtmöglichen, die umfangreichsten Definitionen, die mir eingefallen sind dazu. Als zunächst mal Zufluss an wirtschaftlicher Verfügungsmacht zu einem Wirtschaftssubjekt während einer Periode. Was haben wir da? Wir haben erstmal dieses während einer Periode, das kann heißen, dass es einmalig ist, das kann heißen, dass es regelmäßig ist. Es wäre zum Beispiel was anderes, wenn man da definieren würde, regelmäßige Zuflüsse oder so etwas. Das wäre was anderes als das, was da steht. Zufluss an wirtschaftlicher Verfügungsmacht, das beinhaltet zwei Teile. Das kann einmal sein, ein Zufluss an Liquidität, zum Beispiel indem ich ein Arbeitseinkommen bekomme oder indem ich eine Gewinnauszahlung erhalte, Mietzahlungen erhalte, Zinseinkommen erhalte. Das kann aber auch beinhalten, dass ich einen Vermögensgegenstand habe, zum Beispiel ein paar Bilder an der Wand. Und diese Bilder an der Wand, die nehmen jetzt den Wert zu von 100 auf 150.000 Euro. Dann sind diese 50.000 Euro Zuwachs, obwohl ich sie nicht realisiert habe, indem ich es nicht verkauft habe, ja, obwohl ich es nicht realisiert habe, stellt es trotzdem einen Zufluss an wirtschaftlicher Verfügungsmacht dar. Denn ich könnte ja zum Beispiel zu einer Bank gehen und sagen, ich habe hier Bilder, die sind 150.000 Euro wert. Da ist der Vermerk aus den letzten Auktionen, wo diese Bilder gehandelt wurden. Ich würde gerne einen Kredit aufnehmen. Als Sicherheit bekommt ihr diese Bilder. Dann wäre jetzt mein Kreditrahmen nach dieser Wertsteigerung um 50.000 Euro höher, als er das vorher war. Und damit ein Zufluss an wirtschaftlicher Verfügungsmacht. Ich kann auch das Gleiche mit anderen Worten definieren, indem ich sage, der Betrag, den ein Wirtschaftssubjekt ausgeben kann, ohne am Ende einer Periode schlechter gestellt zu sein als am Anfang. Wenn wir hier auch gerade mal wieder auf diesen Wertzuwachs der Bilder schauen, dann sehen wir auch hier, ich kann 50.000 Euro jetzt ausgeben und habe dann am Ende der Periode immer noch die 100.000, die ich am Anfang hatte. Übrigens, hier steht, den ein Wirtschaftssubjekt ausgeben kann. Das heißt nicht, dass es dazu verpflichtet ist, das auszugeben, wie einige Kommilitonen das immer wieder meinen, dass das hier drin stünde. Auch hier bedeutet, dass ich am Ende der Periode Bilanz ziehe, nicht, dass nur die periodischen Einkünfte reingezählt werden, sondern es werden auch die sporadischen Einkünfte oder einmaligen reingezählt. Und da sind wir zum Beispiel bei der Frage, was ist denn eigentlich jetzt mit einer Erbschaft? Der Erblasser, also der Verstorbene, der hat das Vermögen vielleicht gebildet aus Überschüssen seines zu versteuernden Einkommens. Er hat da also schon Steuern entrichtet drauf. Und deswegen fällt also nicht für den Vererbenden, für den Erblasser eine Steuer an, sondern sie fällt an für denjenigen, der das Geld bekommt, für den Erben. Der muss die Erbschaftssteuer bezahlen, je nach Verwandtschaftsgrad mal mehr, mal weniger. So eine Erbschaft würde auch in diesen Einkommensbegriff hineinfallen, müsste also demzufolge dann zum Beispiel auch in der Einkommensteuer behandelt werden, wie ein ganz stinknormales Arbeitseinkommen und nicht irgendeine Sonderstellung bekommen mit hohen Freibeträgen, mit niedrigen Steuersätzen und so weiter und so fort, wenn ich diese Definition konsequent anwende. Aber Konsequenz ist natürlich etwas, das wir im Steuerrecht relativ wenig finden. Wir haben zum Beispiel keine Konsequenz bei dem, was wir an Einkommen definieren. Unter der rot-grünen Regierung Schröder ist man zum Beispiel hergegangen und hat Kapitaleinkünfte günstiger gestellt als Arbeitseinkünfte. Das heißt, wenn jetzt jemand von euch arbeiten geht und verdient da meinetwegen eine 500.000, ja, dann muss der auf die letzten Euronen, die er da hat, schon 45% Einkommensteuer plus Solidaritätszuschlag plus gegebenenfalls Kirchensteuer bezahlen. Wenn jemand jedoch einfach nur aus Dividenden auf seine Aktien den gleichen Betrag verdient, dann zahlt der als höchsten Steuersatz 25% plus die Solidaritätszuschlag plus die Kirchensteuer, sofern er in einer Kirche angehört. Das ist dessen Maximalbetrag. Das heißt, wir haben hier ein massives Auseinandergehen zwischen den Steuersätzen, obwohl beides Einkommen ist. Diese Verrücktheiten beschränken sich auch nicht auf die Einkommensteuer. Sie entstehen immer dann, wenn ich mir entweder gar nicht genau überlege, wie definiere ich eigentlich das, was ich überhaupt hier besteuern will, oder wenn ich sage, ah, lasst es die Akademiker sich überlegen, wenn wir Ausnahmen brauchen, das machen wir dann schon. Ja? Deswegen haben wir zum Beispiel die Situation, dass wir behaupten bei der Umsatzsteuer, dass wir den 7% Satz haben für die Güter des täglichen Bedarfs und für Kulturgüter. Wie Bücher und sowas. Ja. Das hört sich doch ganz plausibel an. Ja. Das, was du sozusagen zum Überleben brauchst, das besteuern wir günstiger. Und das, was dann so der gesteigerte Lebensbedarf ist, was so ein bisschen zum Luxus gehört, das besteuern wir höher. Hört sich total plausibel an. So, jetzt muss mir dann nur noch jemand klar machen, warum eine Hotelübernachtung zu meinem täglichen Bedarf gehört, also selbst vor Corona-Zeiten war das nicht so, oder warum zum Beispiel die Skiliftbelettung den gleichen Steuersatz haben müssen wie Nahverkehrstickets von der Bahn, weil anscheinend ist es ja so, dass in Bayern die Schüler täglich mit dem Skilift in die Schule fahren müssen oder irgend sowas. Weil wie kann man sich sonst erklären, dass eine Liftfahrkarte zu den Gütern des täglichen Bedarfs gehört und deshalb dringend mit 7% besteuert werden muss? Oder ganz was Nettes auch, wenn ihr so ein Babynahrungsglas habt und da ist nicht überwiegend Milch drin, dann kostet es 19% Umsatzsteuer. Wenn ihr jetzt eine Katzenfutter habt und da ist nicht, der Grund dafür ist, weil es dann eine verarbeitete Nahrung ist. Wenn ihr jetzt Katzenfutter kauft und da ist ja normalerweise nie Milch drin, sondern Fleisch, dann kostet es nur 7%. und ich habe beim besten Willen noch keine unverarbeitete Katzennahrung gesehen. Kann mir da irgendjemand erklären, wie das systematisch zusammenhängt mit den Gütern des täglichen Bedarfs? Es hängt nicht systematisch zusammen. Ja, es ist eine blanke Willkür. Es geht nur danach, wer hat die einflussreicheren Lobbygruppen, schreit mehr und bietet mehr an Gegenleistungen. Ja, das zeigt, warum es so wichtig ist, über Definitionen zu streiten und sie nicht nur einfach mit so einem Schulterzucken hinzunehmen und zu sagen, ja, mein, wird schon stimmen, gell? Und das müsst ihr auch machen, wenn ihr eure Bachelorarbeit schreibt, eure Masterarbeit schreibt, das heißt schon, wenn ihr eine Hausarbeit schreibt oder so etwas, ja? Dann schaut euch genau an, wie definiere ich mein Thema? Und dann bringt ihr da zwei oder drei verschiedene Definitionen und dann schaut ihr euch an, wo liegen denn da die Unterschiede in den Definitionen. Und dann listet ihr das auf und dann macht ihr klar, warum schließe ich mich dieser Definition an und warum nicht jener. Oder sogar noch besser wissenschaftlich, warum finde ich diese Definitionen alle blöd und ich schlage deshalb folgende Definition vor. Das ist wissenschaftliches Arbeiten und da geht es einfach auch um die Lufthoheit dabei, dass man bestimmt, was gehört zu einem Thema dazu und was gehört nicht dazu. Ersparnis. Auch so ein Begriff, wo man locker aus der Hüfte sagt, na, das, was ich jetzt zurückklicke. Ja? Hier haben wir eine etwas andere Definition. Der Betrag des Einkommens, den die privaten Haushalte am Ende einer Einkommensperiode nicht für Güterkäufe ausgegeben haben. Das heißt, hier wäre es so, wenn wir wieder diese Beutel an der Wand haben und die haben einen Wertzuwachs und ich gebe das Geld nicht aus, ja, dann ist das Ersparnis. Ausgehend von der Einkommensdefinition, die ich getroffen habe. Da sehen wir diese Auswirkungen, ja. Wenn ich jetzt ein Einkommen nur definiere als den Zufluss von Faktorentgelten, also dass ich Produktionsfaktor habe, Arbeit, Boden, Kapital und dafür kriege ich die Einkünfte. Wenn das meine Einkommensdefinition ist, und das ist durchaus eine mögliche Definition, eine, die ihr auch immer wieder irgendwo finden werdet, ja, wenn das meine Definition ist, dann ist das Nicht-Ausgeben eines Wertzuwachses auch keine Ersparnis. Ja, weil der Wertzuwachs kein Einkommen ist. Also da seht ihr, wie das so ineinander greift, das Ganze, und warum das wichtig ist, dass man immer wieder für klare Begriffe sorgen muss. Deswegen ist ja auch bei euren Vorlesungen meistens am Anfang von diesen ganzen Sachen immer so eine Phase, wo wahnsinnig viele Definitionen daherkommen. Weil halt hinter diesen Definitionen ein Unterteilen steht in das, was relevant ist fürs Thema und das, was nicht relevant ist fürs Thema. Und das hat Folgewirkungen, wie wir hier an unserem ganz kleinen, winzigen und unbedeutenden Beispiel sehen konnten. Wenn du jetzt dieses Bild hast und es nimmt an Wert zu und du gibst dieses Geld nicht aus, dann ist das eine Vermehrung deiner Ersparnis. Ja, dann würden wir das hier auch so werten, vorausgesetzt, dass du dich meiner Einkommensdefinition anschließt, wonach Wertzuwächse Teil des Einkommens sind. Wenn du jetzt sagst, das lehne ich ab, ich definiere Einkommen anders und das ist dein gutes Recht, dann wäre das keine Ersparnis. Ja, dann würde nur das Kapital behalten werden. Wir sehen also, das hat Rückwirkungen, wie wir Einkommen definieren, selbst bis hinein in ganz andere Begriffe wie Ersparnis oder so etwas. Warum mache ich das mit euch, diese Verunsicherung reinbringen, wie man denn so etwas definieren muss? Ja, normalerweise mögen das ja Studenten überhaupt nicht, wenn der Prof sagt, das kann man so oder anders machen. Der entscheidende Punkt ist, dass ihr lernen sollt, kritisch umzugehen mit Definitionen. Definitionen sind dazu da, die Lufthoheit über ein Thema zu erlangen. Und wenn ihr Hausarbeiten schreibt oder eure Bachelorarbeit oder später auch die Masterarbeit, dann ist immer einer der ersten Punkte, die Lufthoheit zu erlangen über das Thema, indem ich Definitionen abarbeite. Und da ist es gang und gäbe, dass man erst einmal schaut, wie wird denn das von zwei, drei verschiedenen Quellen definiert, was ich hier eigentlich behandle an Thema. Und dann stellt man diese Definitionen kritisch gegenüber, schaut, wo sind denn die Bedeutungsunterschiede, wie manifestieren sie sich. Und dann kann man sich entweder einer Definition anschließen oder man bringt selber eine andere Definition. Das ist Teil des wissenschaftlichen Prozesses. Und das sollt ihr hier eben mal durchexerziert sehen, dass wir hier klare begriffliche Definitionen brauchen und daraus resultieren Folgen. Ja, also zum Beispiel diese umfängliche Definition von Einkommen, die ich hier verwendet habe, die liegt im Steuerrecht nicht zugrunde. Im Steuerrecht liegt ein Einnahmenüberschussbegriff eigentlich zugrunde. Das heißt, was fließt an Liquidität zu, abzüglich dessen, was ich brauche, um diesen Liquiditätszufluss zu erreichen. Und das unterliegt dann der Besteuerung als Einkommen. Das ist also eine ganz andere Art und Weise, das zu definieren, was es natürlich auch schwieriger macht, Erbschaften so zu behandeln, als wäre das einfach irgendeine Form von Einkommen. Deswegen haben wir da ein separates Steuergesetz geschaffen für die Erbschaften und deswegen streiten wir darüber, ob die Besteuerung der Erbschaften ungerecht sei und ob die Vermögenssteuer nicht dringend geboten sei und so weiter und so fort. Weil man irgendwann einmal gesagt hat, wir machen die Definition und dann hat das halt nicht mehr nein gepasst. Aber das muss man sich halt überlegen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der bei uns im Steuerrecht viel zu kurz kommt, ja, dass man sich eigentlich mal wirklich grundsätzlich hinstellt und sich überlegt, was ist die genaue Definition dessen, was ich besteuern will und was genau ist die Grundlinie, die ich dabei einhalten will. Also zum Beispiel, ihr könntet mir wahrscheinlich auch nicht klar machen, warum ein Babygläschen, das nicht überwiegend Milch enthält, mit der Begründung, dass es sich um verarbeitete Nahrung handelt, mit 19% Umsatzsteuer belegt ist, wohingegen Katzenfutter, in dem nie eine unverarbeitete Nahrung drin ist, nur mit 7% versteuert wird. Ja? Der Grund ist ganz einfach. Die Tierfutterlobby war damals besser als die Babyfutterlobby. Aber das kann ja nicht der Grundsatz der Besteuerung sein. Ja, oder was weiß ich, mit die grundlegende Begründung, die geliefert wird dafür, warum wir überhaupt zwei verschiedene Umsatzsteuersätze haben, wenn wir ganz genau hinschauen, sind es noch mehr, aber gehen wir mal von zweien aus, ja, 7 und 19. Die Begründung dafür ist, dass man gesagt hat, die Güter des täglichen Bedarfes will man geringer besteuern und das dann eben nur diese 7%. Okay. Kulturgüter auch. Auch okay. Ja, also Zeitschriften, Bücher und so weiter. Aber jetzt erklärt es mir doch mal Folgendes. Gehört eine Hotelübernachtung zu den Gütern des täglichen Bedarfes? Oder ist mittlerweile das Skiliftfahren, wenn es denn wieder möglich ist, ein Element des öffentlichen Personennahverkehrs geworden, weil man das genauso mit 7% besteuert wie das Busfahren in der Stadt herin? Also ich weiß ja nicht, wie die Hanseaten ist, der Kara, klar, du bist ja aus Köln, gell, nicht aus der Waterkant, ja. Aber Köln liegt ja auch schon ein bisschen weg, gell. Dass du jetzt sagen, die Bayern, die fahren alle mit dem Skilift zur Schule. Schon, gell, also die ziehen praktisch die Skischuhe gar nicht mehr aus zum Schlafen, ja. Hauspantoffeln, gell, 50 Kilo schwer. Also, ihr merkt an diesen wenigen Beispielen, wie absurd das Steuerrecht werden kann, wenn man nicht von einer einheitlichen Definitionsgrundlage ausgeht. Und damit ist es ja nicht beendet. Wenn ihr mal so eure Eltern fragt, ja, was die so an Steuern zahlen müssen, da sagen die natürlich zuerst immer viel zu viel. Und wenn ihr dann mal so nachbohrt, dann werden die sagen, ja, bei der letzten Steuererklärung, da waren es so 35% oder sowas, ja. Und wenn ihr dann nochmal genauer nachbohrt, aber da kommen wir dann später mal dazu, ich hoffe, das macht mit euch dann mal der Dozent so im fünften, sechsten Semester, wenn man sich mal über den Steuertarif genau unterhält, dann wird man feststellen, dass eigentlich jeder Euro von euren Eltern mit einem anderen Steuersatz besteuert wird. Und die obersten Euros, wenn ich sage, im Schnitt zahlen wir so 35%, dann werden die obersten Euros schon mit 42% besteuert, plus Solidaritätszuschlag, plus Gegensteuer. Da soll man nichts vergessen. 42% Steuer. Das, wenn es ganz gut verdienen, dann 45%. Plus Soli, plus Gegensteuer. Wenn jetzt die gleiche Menge an Einkommen nur aus Zinsen bestehen würde, oder nur aus Dividenden von Aktienunternehmen bestehen würde, dann wäre der Steuersatz 25%. Kann mir das einer erklären? Ja, sind jetzt Zinserträge kein Einkommen mehr? Sind Aktiengewinne kein Einkommen mehr für den Aktionär? Ist es vielleicht irgendwie eine Abart von Shopping oder was? Natürlich ist es ein Einkommen. Ja? Es ist nur ein Einkommen, wo man gedacht hat, ja, dann machen wir es halt billiger. Übrigens gilt da bitte auch gegen alle Hetz im Parlament und nicht nur gegen bestimmte Parteien. Ja, was ich zum Beispiel gar nicht ausstehen kann, ist die AfD. Ja, das ist für mich ein brauner Scheißdreck kaufen. Aber damit ich auch zum Beispiel gegen die SPD hetze, ja, diese Absenkung oder dieses Rausnehmen der Zinseinkünfte aus der normalen Einkommenbesteuerung, das verdanken wir der SPD zusammen mit den Grünen. Ja, also das liebe der Sozialismus oder sowas ähnliches. Ja, also so ein Holzkrieger. Ja, womit ich nicht sagen will, dass man das nicht machen kann. 25% Linearbesteuerung oder sowas. Ja, da muss man drüber streiten, ob das okay ist oder nicht. Aber was ich als Sauerei finde, ist, dass man sagt, es gibt ein Einkommen, das besteuere ich so, und den Rest vom Einkommen besteuere ich noch ganz anders. Ja? Und die Jasmina zum Beispiel, die muss jetzt halt hingehen und muss in der Arbeit knechten wie blöd, ja, damit sie dann 42% abliefern kann. Und ich als Oberkapitalist, ja, ich habe meine 5 Millionen angelegt in irgendwelchen Aktiengesellschaften, die mir mords Dividenden bringen. Und ich sage, ey, Spätsch, Jasmina, hast was Scheiß nicht gelernt, ja, sondern warst einfach nur Spekulant geworden. Ja, dann brauchst du bloß 25% Zoll. Ja, ist doch total unfair, Jasmina, oder was sagst du? Schon, gell? Also, das haben wir doch einer Meinung. Aber das kommt daher, wenn man nicht auf die Definitionen aufpasst, oder wenn man sagt, oh, da gibt es zwar Definitionen, aber das ist mir scheißegal. Ja? Also ihr seht, wir kommen da sehr schnell ins Politisieren und dann brennt bei mir auch die Sicherung durch, aber das macht nichts. So. Jetzt habe ich da ja bei dem Begriff der Ersparnis den so komisch eingeschränkt auf die privaten Haushalte. Und das bedarf einer Erklärung. Weil ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon gehört, dass es da Konzerne gibt, wie zum Beispiel Apple, die sitzen auf so viel Geld, dass die gar nicht mehr wissen, wohin damit. Ja, die dann jetzt schon gar nicht mehr neue Produkte entwickeln, sich irgendwas Neues einfallen lassen. Nein, sie gehen her und kaufen mit dem Geld ihre eigenen Aktien. Ja, damit sie dann behaupten können, hey, Mensch, wir sind der größte Konzern der Welt oder sowas. Ja, also, komm mal. Ja, also, ich weiß nicht, wie der Steve Jobs darauf reagieren darf. Wahrscheinlich da sie im Grab umdrehen, ja, und sagen, ihr blöden Rümpfe, ihr könnt euch nicht irgendwelche tollen Ideen einfallen lassen, anstatt da immer nur das gleiche iPhone mit 3 Löchern rauszubringen oder sowas, ja. Kaum sparen sie auf der einen Seite einen Knopf, haben sie auf der anderen Seite wieder ein Loch für eine zusätzliche Kamera. Also das ist dann eine andere Geschichte. Aber wir wissen auf jeden Fall, es gibt auch Unternehmen, die haben irgendwie Geld, ja, in Anführungszeichen, angespart. Ja, und gerüchteweise hat man sogar mal gehört, dass der deutsche Staat bis 2019 gewisse Überschüsse erwirtschaftet hat. Und nachdem er sie nicht für Schuldentilgen genommen hat, konnte er sein, dass er die auch angespart hatte. Na, oder nicht? Also, da können wir uns auf die Politik verlassen, gespart wird nicht. Aber angenommen, es gäbe mal so einen Staat, der Geld zurücklegt. Das war sogar schon mal so in der Bundesrepublik Deutschland bis 1967. Ich weiß nicht, ob euch der Ausdruck Treppenwitz der Geschichte etwas sagt. Das ist so ein Begriff, den verwendet man dann, wenn eine seltsame Situation sich ereignet hat, von historischen Zusammentreffen, die eigentlich so nicht passt. Ja? Wir kommen im Laufe dieses Semesters darauf, dass eine ökonomische Theorie empfiehlt, der Staat soll Rücklagen bilden, also Geld ansparen, damit er in ökonomischen Krisen schnell und effizient helfen kann. Und das Ganze hat man 1967 in ein Gesetz gegossen, und in dem Jahr, in dem man dieses Gesetz verabschiedet hatte, wurde das letzte bisschen der Ersparnis der Bundesrepublik Deutschland aufgebraucht. Seither gab es nie mehr eine Ersparnis. Also das ist so ein Treppenwitz der Geschichte, dass man da ein Gesetz übers Sparen des Staates macht und dann gibt es es nicht mehr. Grundsätzlich können also sowohl der Staat wie auch die Unternehmen Rücklagen haben. Warum jetzt hier diese Fokussierung auf private Haushalte? Da ist der Grund der, dass wir uns überlegen müssen, dass ja weder der Staat noch die Unternehmen existieren ohne die privaten Haushalte. Zum Beispiel Unternehmen. Ja? Also es ist ja nicht so, dass jetzt, was weiß ich, Yoda oder wer auch immer da vorbeigesurft ist auf einem Raumschiff und dann mal so ein Unternehmen abgeworfen hat. Ja, sondern das waren irgendwelche Leute wie Sie und ich, die da rumgelaufen sind, sich überlegt haben, Mensch, da könnte man doch was machen, lasst uns ein Unternehmen aufmachen, dann sind sie irgendwo hingelaufen, haben das Unternehmen gegründet und so weiter und so fort. Dieses Unternehmen, das da gegründet wurde, das kann sich natürlich wieder beteiligen an anderen Unternehmen und so weiter, dann sind es nicht mehr natürliche Personen, die da beteiligt sind, sondern das Unternehmen, aber wenn man den ganzen Weg der Beteiligungen zurückgeht, dann stehen am Ende immer Menschen wie Sie und ich. Immer. So, was passiert jetzt, wenn wir so ein Unternehmen auflösen? Dann müssen zuerst mal alle Schuldner alle Gläubiger befriedigt werden. Und dann geht das restliche Vermögen an die Eigentümer. Also wenn die ihr Geschäft gut betrieben haben, dann sollte eigentlich alles, was da an Eigenkapital drin ist, und dazu gehören auch diese Gewinnrücklagen, dann sollten die eigentlich zurückgehen an die Eigentümer, das heißt an die privaten Haushalte. Und das bedeutet nichts anderes, als dass letztendlich diese Ersparnis der Unternehmen wirtschaftlich gesehen, nicht juristisch, wirtschaftlich gesehen, wieder den privaten Haushalten gehört. Das deckt sich auch damit, wie das denn überhaupt zustande kommt, diese Gewinnrücklagen der Unternehmen. Nämlich grundsätzlich ist es so, dass die Gesellschafter eines Unternehmens, das sind ja wieder in letzter Konsequenz die privaten Haushalte, dass die darüber beschließen müssen, welcher Teil des Gewinnes wird thesauriert, das heißt im Unternehmen gelassen, und welcher Teil wird ausgeschüttet. Und das heißt also, auch hier die Steuerungshoheit liegt in letzter Konsequenz bei den privaten Haushalten. Deswegen, dass die Unternehmen solche thesaurierten Finanzmittel haben, das widerspricht überhaupt nicht dieser Aussage, dass die Ersparnis grundsätzlich immer von den privaten Haushalten gebildet wird. Wir müssen das eben wirtschaftlich betrachten und nicht juristisch. Der andere Aspekt war der Staat. Da kommen wir jetzt zurück auf etwas, das in grauer Vorzeit liegt für euch, nämlich Staatstheorien. Wie bildet sich ein Staat? Wodurch kommt er eigentlich zustande? Gibt es verschiedene Sachen, die ihr da kennengelernt habt. Eine dieser Theorien sieht so aus, dass man sagt, der Staat ist eigentlich zurückzuführen auf einen Vertragsschluss seiner Bürger. Diese Bürger haben zunächst einmal Individualrechte, wie zum Beispiel sich selber zu verteidigen gegen andere, die einen angreifen. Und diese Individualrechte, die übertragen sie auf den Staat, im Gegenzug dafür, dass ihnen dieser Staat verspricht, dass er sie schützen wird. Ja, das ist dieser Contrat social, wie das so schön heißt in der entsprechenden Schrift. Dieser Gedanke, dass der Staat einer Übereinkunft seiner Bürger bedarf, der prägt auch unsere republikanischen Verfassungen. Ja, dass der nicht etwas ist, das de Deo Gratia, also von Gottes Gnaden existiert, sondern das, wenn überhaupt, dann ist es de homine gratia, also von Menschen, von des Menschen Gnaden existiert der Staat. Das heißt, wenn wir hergehen würden und würden unsere Bundesrepublik Deutschland auflösen, dann würden die Vermögenswerte, die juristisch von der Bundesrepublik Deutschland gehalten werden, auch durch Liquidation übergehen auf die Bürger. Das ist also dieser Gedankengang, der hier auch existiert. Natürlich sagt man immer, Staat existiert ewig und so weiter und so fort. Ja. Aber vom Grundsatz her muss uns klar sein, der Staat ist legitimiert durch seine Bürger. Das heißt, das, was der Staat an Vermögen hat, das hat er nur treuhänderisch für seine Bürger. Das ist nicht sein ureigenstes Eigentum, sondern das ist ureigenstes Eigentum seiner Bürger. Und damit sind auch diese Ersparnisse, die ein Staat vielleicht hat, oder Rücklagen, oder wie auch immer man das nennen will, die sind eigentlich auch im wirtschaftlichen Eigentum der Bürger. Und damit schließt sich also der Kreis, dass man tatsächlich behaupten kann, dass alle Rücklagen, die gebildet werden aus Einkommenszuflüssen, dass alle diese Rücklagen eine Ersparnis der privaten Haushalte darstellen. Und dass nur die privaten Haushalte sparen und sonst eigentlich niemand. So, das steht jetzt da noch mal drauf, was ich euch gerade erzählt habe. Dann schauen wir nochmal, da oben haben wir den Begriff Konsum schon verwendet, da sollten wir den auch mal definieren. Der Erwerb von Gütern zur unmittelbaren Befriedigung von Bedürfnissen privater und öffentlicher Haushalte. Öffentliche Haushalte des Staates, verschiedenen Ebenen des Staates, Gemeinden, Länder, Bund, und private Haushalte kennen wir. Ja. Dem Konsum ist eine Form, Güter zu kaufen, oder eine Variante, eine andere Variante, und damit sind sie noch gar nicht alle erschöpft, ist Investition. Was unterscheidet jetzt Investition und Konsum? Erstens mal, Investitionen werden nicht getroffen von privaten Haushalten, sondern von Unternehmen. Einzig der Staat, der kommt bei beiden vor. Ja, da oben irgendwie Haushalte, hier unten Staat. Das heißt, der Staat kann investieren, er kann konsumieren, aber die privaten Haushalte, all deren Güterkäufe, egal ob das jetzt etwas ist, was ich zum Frühstück gehabt habe, wie ein Semmel oder sowas, ja, weil es ganz kurzlebig war, oder ob das irgendwas Langlebiges ist, wie ein Haus oder eine Wohnung, das zählt eigentlich alles als Konsum. Bei den Unternehmen, die schaffen natürlich auch kurzlebige Sachen an. Das, was in der Produktion untergeht, das nennen wir dann Vorleistung. Das, was sie revolvierend immer wieder gebrauchen, das nennen wir Produktionsfaktoren. Und das, was sie einerseits gebrauchen, was andererseits aber einer Abnutzung unterliegt, das nennen wir Investitionen. Jetzt müssen wir ganz kurz an die Tür gehen, da ist irgendwie der Postbote da. Sollte eigentlich nicht sein, aber ich bin zu faul, morgen wieder hinzulaufen zur Post mit dem Zettel und das zu holen, wenn ich da jetzt so schnell zur Tür gehen kann. So, die Investition, wie definieren wir das? Auch das ist eine Geschichte, wo es unterschiedliche Definitionen gibt und wo man auch mit guter Argumentation jeweils rangehen kann an die Definitionen. Ich habe mich hier für eine Definition entschieden, die nicht ganz so umfassend ist, wie andere das machen. Was habe ich hier geschrieben? Anschaffung von ihren wertverlierenden Gütern mehrperiodiger Nutzungsdauer zur Kapazitäts- und Leistungserstellung durch Unternehmen und Staat. Was haben wir an Einschränkungen? Also wir haben hier mehrperiodige Nutzungsdauer. Das heißt, das kann ich auch in einer anderen Rechnungsperiode als der der Anschaffung noch verwenden. Das ist anders zum Beispiel, wenn jetzt, was weiß ich, ein Restaurantbetrieb bin, dann habe ich halt auf der einen Seite die Nahrungsmittel, die ich einkaufe, die werden dann sofort verbraucht. Und auf der anderen Seite habe ich halt die Schanktheke, die wird ja nicht beim ersten Gast sofort kollabieren, sondern die kann ich eben über eine längere Zeit hinweg gebrauchen und damit hat die diese mehrperiodige Nutzungsdauer. Sie verliert ihren Wert, das unterscheidet sie von den Produktionsfaktoren. Ja, also wenn die Elisabeth zum Beispiel arbeiten geht für ein Unternehmen, dann ist die ja nicht am nächsten Tag weniger wert als am ersten Tag, sondern eher im Gegenteil. Ja, sie hat noch was dazugelernt, ihre Arbeit wird immer wertvoller. Und das ist anders bei den Investitionsgütern. Da sagen wir, der teuerste Moment ist ja im Prinzip, wenn du den Schlüssel umdrehst beim Auto und genauso ist es auch bei anderen Maschinen, dass hier diese Abnutzung vorliegt und das jetzt unten schon mit einem halben Auge, da kommt ja auch der Begriff der Abschreibung. Also das ist hier die Idee, die dahinter steckt. Was gibt es an weitergehenden Definitionen? Weitergehende Definitionen sagen zum Beispiel, ich kann auch in das Umlaufvermögen investieren, nämlich indem ich hergehe und mein Warenlager insgesamt vergrößere. Dann ist nicht die einzelne Schraube oder der einzelne Paket Papier oder sowas wirklich das Investitionsgut, sondern einfach so dieses Gesamtvolumen. Das heißt, dieser Investitionsbegriff, der stellt ab auf die Kapitalbindung, dass ich hier über eine längere Zeit eine Kapitalbindung habe für bestimmte Vermögensgegenstände. Das ist also dieser umfassendere Begriff. Ich habe mich hier eben für diesen eingeschränkteren entschieden. Auch das wieder etwas, worüber wir bei anderer Gelegenheit mal streiten könnten, ob das jetzt hier der richtige Investitionsbegriff ist oder nicht, ob nicht ein anderer Investitionsbegriff angezeigter wäre und so weiter und so fort. Wiederbeschaffung ist ein Grund für Investitionen. Dann nennen wir das eine Reinvestition, dass ich mir also im Wesentlichen die gleiche Funktionalität wieder neu beschaffe. Und dann haben wir Zusatzbeschaffung, das sind die Erweiterungsinvestitionen, mit denen ich also meine Kapazität im Unternehmen vergrößere und zusätzliche Möglichkeiten mir schaffe, Leistungen zu erstellen. Ja, und dann kann es auch noch das Gegenteil geben, dass wir nicht reinvestieren und auch nicht erweitern, sondern dass wir desinvestieren. Und dann haben wir also es zu tun mit einem Abbau an Vermögenswerten im Unternehmen ohne Ersatzbeschaffung. Das ist also diese Desinvestition. Ja, und dann gibt es noch den Begriff der Nettoinvestition. Das sind also alle Investitionen minus das, was ich an Wertverlust habe. Also minus die Abschreibung, das wären die Nettoinvestitionen. So, jetzt haben die Volkswirte einen etwas schrägen Investitionsbegriff. Sie zählen dazu nämlich nicht nur diese Güter, die angeschafft werden und die sie abnutzen können, sondern sie zählen dazu auch noch die Zunahme des Lagerbestandes an Fertigerzeugnissen. Die Abnahme wäre dann also Desinvestition, die Zunahme ist Investition. Das folgt der Logik, das erstelle ich in der einen Periode, aber ich kann es ja auch noch in der nächsten verkaufen, wenn es auf Lager ist. Deswegen zähle ich das zu diesen Investitionen dazu. Auch das ist etwas, wo man drüber streiten kann, ob das eine sinnvolle Erweiterung des Investitionsbegriffes ist. Ich persönlich bin nicht so hundertprozentig glücklich damit, aber das ist die Begrifflichkeit, die dann auch später verwendet wird, wenn wir uns diese volkswirtschaftliche Gesamtrechnung anschauen. Deswegen hier also diese Begriffsklärung, was Investitionen seien. Also das gehört zusammen. Hier einmal diese Anschaffung der Güter und einmal die Zunahme des Lagerbestandes. Ja, dann lasst uns noch kurz die Abschreibung abhandeln, bevor wir dann unsere erste Pause machen. Wir haben hier als Abschreibung unterschiedliche Betrachtungsmöglichkeiten, wie wir das sehen können. Wir können es einmal sehen als den Betrag, den ich ansparen muss, um mir das gleiche Wirtschaftsgut zum gleichen Preis wieder kaufen zu können, nachdem es verschlissen ist. Oder wir können es auch sehen als einen Betrag, der den Wertverlust abbilden soll. Ja, das sind also die beiden Möglichkeiten. Tatsächlich wisst ihr wahrscheinlich schon aus Kostenrechnung raus, dass die Abschreibung mal mehr, mal weniger dieser Kurve des Wertverlustes folgt und dass es also verschiedene Auflagen zu beachten gibt, wie man denn den aktuellen Wert ermitteln darf von einem Vermögensgegenstand. Aber das soll uns jetzt hier nicht stören. Grundsätzlich wissen wir, Abschreibung ist einfach der Gegenwert dieses Wertverlustes oder das, was ich zurücklegen muss an Geld, damit ich den gleichen Vermögensgegenstand wieder beschaffen kann.